Guten Morgen. Ich brauche eure Hilfe beim Predigen. Ich brauche heute Morgen zwei Freiwillige, die in der Lage sind, kurz was festzuhalten. Daniel? Und noch jemand. Luisa? Dankeschön. Daniel, nimmst du dieses wunderschöne Tuch da mit? Genau. So, und dann spannt ihr das mal wie so ein Theater, wie bei eurer Hochzeit. Ne? Ich bin ja so schön, oder wie war das mit genau, doppelt gelegt hatten wir es, damit es ein bisschen undurchsichtiger ist, aber wir schaffen das. Genau, ihr könnt es einfach nochmal so. Nee, anders. Genau, wir brauchen einen Theatervorhang.
Ja, dann lass mir doch mal
hier. Perfekt. Ein Applaus! Sehr schön. So, jetzt dürft ihr euch alle beteiligen an einem Rätsel. Könnt ihr uns gut sehen? Beide Seiten? Okay, wenn ihr jetzt den Bernd und mich seht, wer ist größer? Ich? Okay. Wer ist anderer Meinung? Ihr dürft alle Vorschläge machen. Susanne, Susanne sagt, ich bin ja nicht wirklich größer, ich sehe ja nur so aus. Okay. Klaus-Peter sagt, ich bin ein Scheinriese. Liebe Livestream-Zuhörer, also ich bin etwas erhöht, mechanisch. Und vielleicht, wir haben einen fachlich kompetenten Mitarbeiter hier, der in der Messtechnik arbeitet. Das ist unser Pino. Und er hat einen Zollstock da und er wird das jetzt mal überprüfen. Okay? So, stell doch mal fest, wie viele Zentimeter sind das?
1,95.
Ich hab's immer gewusst. So, der Bernd.
Bernd, mit Hahn.
1,87. Oh, 1,87. Du bist ja größer, als ich dachte. Cool. Okay. Ja, vielen Dank. Jetzt können wir das Tuch mal zur Seite nehmen. Sitzen. So, und jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Könnt ihr uns sehen? Könnt ihr den Bernd auch sehen, da unten? Okay, wir wiederholen dieses Rätsel nochmal. Wer ist größer? Ich bin größer. Ist jemand hier? Ihr habt euch noch gar nicht beteiligt. Seid ihr wach? Habt ihr ausgeschlafen? Wir haben die Uhr umgestellt. Seid ihr anderer Meinung? Der Bernd ist größer. Wie kommst denn du da drauf? Ich will jetzt kein Bibelvers, ich will ganz einfache Antworten, ganz einfache Antworten. Okay, Pino, mess noch mal. Das kann ja irgendwie, mal gucken, was jetzt hier rauskommt.
92
Zentimeter. Jetzt musst du mich vergleichsweise noch mal bitte messen.
Das ist die Wahrheit.
1,60 mit Absatz. Halleluja. Also was ist denn jetzt größer? 1,60 oder 92? 1,60. Okay, ich stelle euch die Frage noch mal. Wer ist größer? Ach, seid ihr... Alles super, Hypergeistlichkeit ausschalten. Schaltet mal den gesunden Menschenverstand ein. Messtechnisch gesehen nicht größer, sagt der Pino. Was sagt ihr? Der Bernd ist größer, Thomas. Super. Was macht dich da so sicher? Was macht dich da so sicher, wenn du uns so siehst? Wenn er steht, ist er größer. Okay, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Schatz. Danke. Ein Applaus für meine fleißigen Helfer. Nee. Wir kürzen das jetzt auf die dritte Runde. Darf ich dich gleich noch bitten, die Flipchart zu drehen, ja? Genau. Die Predigt heißt, Mit Gott auf Du und Du. Habt ihr unten vielleicht gelesen? Und ich hatte eigentlich nicht erwartet, dass irgendjemand sagt, die Iris ist größer. Weil 90% der Anwesenden oder fast alle kennen uns ja und haben uns schon mal gesehen. Und ihr wisst, dass der Bernd größer ist als ich, oder? Das ist nicht, in unserem Fall nicht wirklich schwer festzustellen. Aber was will ich euch denn damit sagen? Der Thomas hat gesagt, der Bernd ist größer. Ein Mann, der sich traut, die Wahrheit zu sagen. Vielen, vielen Dank. Du hast es voll gerettet. Jetzt war ich schon verzweifelt, weil ihr dauernd sagtet, ich wär's. Habe ich nicht mit gerechnet. Was will ich euch sagen? Wenn ihr diese Frage wahrheitsgemäß beantwortet, aufgrund dessen, was ihr wisst, aufgrund der Tatsache, dass ihr uns kennt als Ehepaar, viele von euch schon viele Jahre, und an der Größe hat sich in den letzten 20 Jahren weder beim Bernd noch bei mir was verändert, zumindest ist nicht in der Richtung, nach oben. Dann wisst ihr, dass der Bernd größer ist. Und so ist es mit anderen Dingen in unserem Leben auch. Wir stellen Dinge nebeneinander, wir messen sie mit dem Zollstock, wie Pino das so prima gemacht hat. Und wir machen eine Feststellung, die mit der Wahrheit nicht übereinstimmt. Es sieht aus wie 1,60 zu 92 Zentimeter oder zu 90 zu 1,95? 1,60. Nee, bei dem ersten. 1,95, dankeschön. 1,95 zu 1,87 Modell. Egal, was deine Sinne dir sagen, egal, was du gerade wahrnimmst und egal, welcher Bereich der Realität durch ein schwarzes Tuch für dich verdeckt ist. Wenn deine Perspektive nur einen Teil der Wirklichkeit zulässt, ist es immer noch wahr, dass Bernd größer ist als Iris, und ist es immer noch wahr, dass Gott größer ist als alles, was ich dir entgegenstellen möchte. Egal wie es aussieht, egal auf welchen Schemel sich der Feind oder die Umstände gestellt haben, du siehst nur einen Teil. Paulus sagt das, dass wir, unser Wissen ist nur Stückwerk. Und auch wir als total coole, charismatische, geisterfüllte, Wort des Glaubens und hast du nicht gesehen, Christen, unser Wissen ist nur Stückwerk. Es gibt vieles, was wir noch nicht ergriffen haben, was Gott betrifft. Und wenn irgendetwas, was dir begegnet in deinem Leben, dich schlussfolgern lässt, Gott ist nicht gut, dann hast du ein großes schwarzes Tuch vor deinen Augen. Und du siehst nur einen Teil, weil die Wahrheit ist immer, er ist gut und er ist größer und er liebt dich und er ist für dich. Okay, ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen in Erinnerung behaltet. Und auch hier haben wir auch so ein geheimnisvolles schwarzes Tuch. Gott ist. Und wenn ich jetzt jedem von euch das Mikro geben würde und ihr würdet diesen Satz vervollständigen, dann würde jeder wahrscheinlich einen anderen Aspekt betonen. Und wir hätten auch wahrscheinlich eine große Bandbreite an Aussagen da stehen. Aber was zählt, ist ja das, was die Bibel uns offenbart, wie Gott ist. Und wenn du diesen Titel so gehört hast, mit Gott auf Du und Du, dann stelle ich mir vor, es gibt verschiedene Reaktionen auf diesen Titel. Vielleicht war deine Reaktion, ja, cooler Titel, genau so, das ist mein Leben. Ich lebe mit Gott auf Du und Du. Ich gehe mit Gott durch jeden Tag. Vielleicht war deine Reaktion aber auch die, meilenweit von weg. Vielleicht kam auch so ein Gedanke in deinen Kopf, dass du sagst, mit Gott auf Du und Du so richtig nah, da bin ich gar nicht gut genug für. Vielleicht so, so in 10 Jahren vielleicht, könnte klappen. Und als ich diesen Titel so ausgewählt habe und dann vorbereitet habe, fiel mir ein Mann ein aus der Bibel, der hat das gelebt und erlebt. Und darum möchte ich einen Blick ins Alte Testament werfen und kurz 2, 3 Texte lesen von Mose. 2. Mose 33, Vers 7 bis 11 ist mein erster Text. 2. Mose 33, 7 bis 11. Mose aber nahm das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, vom Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf. Und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes. Und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Oh, da könnte ich drin baden in der Bibelstelle. Da könnte ich mich hinein versenken in diesen Text. Mose geht in dieses Zelt, er begegnet Gott, Gott kommt in der Wolkensäule herab und die Bibel sagt uns, er redete von Angesicht zu Angesicht mit ihm, wie ein Mann mit seinem Freund. Wünschst du dir das? Mit Gott auf du und du, mit Gott in so einer Nähe zu leben? Amen, ich auch. Zweiter Text, 2. Mose 24, also ein paar Kapitel zuvor, ab Vers 9. 2. Mose 24, 9 folgende. Da heißt es, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Was macht denn der Satz mit religiösen Gedanken in uns? Gott schauen und dabei noch essen und trinken? Darf man das denn? Wie passt das zusammen? Genuss auf diese Weise und ganz nah mit Gott zusammen zu sein? Offensichtlich hatte Gott kein Problem damit. Und es heißt weiter, und der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort. So will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf samt seinem Diener Josua und Mose stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber hatte er gesagt, erwartet uns hier, bis wir wieder zu euch kommen. Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Angelegenheit hat, der wende sich an sie. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Und ein letzter Text aus dem 4. Buch Mose, 4. Mose 7, Vers 89. Da heißt es, und wenn Mose in die Stiftshütte ging, um mit ihm zu reden, so hörte er die Stimme zu ihm sprechen, vom Sühnedeckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses ist, zwischen den beiden Cherubim, und er redete zu ihm. Wenn du schon eine Weile gläubig bist und deine Furcht vor den vielen dünnen Seiten und dem dicken Buch überwunden hast, ja, das Gefühl kennen wir alle gut, dann hast du diese Geschichte, dann hast du die Berichte von Mose sicherlich schon gelesen, vielleicht schon mehrmals gelesen. Und Bibellesen kann ja zum einen auf die Art lebendig werden, dass ich mir solche Geschichten richtig lebhaft vorstelle. Dass ich mich in die Situation hineinversetze und mir vorstelle, ich bin Teil des Volkes Israels damals. Und ich beobachte Mose, meinen Leiter, wie er da sich auf den Berg und wie er mit Gott umgeht und Gott mit ihm. Und ich weiß nicht, wo würdest du dich selber hineinplatzieren an dieser Stelle? Wenn du diese Geschichte hörst und du beamst dich da rein, wo bist du? Bist du mit Abstand? Bist du in sicherer Distanz zu dem ganzen Geschehen, weit weg von der Wolke? Bist du am Fuße des Berges, schon so ein bisschen dichter, aber hochgehen traust du dich nicht? Oder bist du so wie Josua, der ja wie so ein Schatten scheinbar war von Mose und schleichst hinterher und willst gar nicht mehr weggehen aus diesem Zelt der Begegnung? Wir lesen von anderen Menschen im Alten und im Neuen Testament, die Gott, ja, die eine innige Beziehung zu Gott hatten. Abraham zum Beispiel, Jakobus schreibt in Jakobus 2,23, Abraham wurde Freund Gottes genannt. Jesus sagte zu seinen Jüngern, dass sie nicht mehr Knechte sind oder nicht mehr nur Knechte, sondern Freunde in Johannes 15. Und wenn du jemand bist heute Morgen hier oder der du die CD hörst oder im Livestream dabei bist, dass du die gleiche Sehnsucht hast, Gott näher zu sein, wenn das dein Wunsch ist, dann ist diese Predigt für dich. Wenn du diesen Wunsch nicht hast, ist das für mich auch okay. Niemand muss Gott nahe kommen, aber jeder kann es. Amen. Jeder kann es. Mein zweiter Punkt ist, wo klemmt's? Wenn es also Menschen gibt, die Gott gern nah sein wollen, es aber nach eigener Einschätzung nicht sind, woran kann das liegen? Was hält uns denn fern? Was hält uns denn in Distanz zu Gott? Und ich glaube, dass Gott heute Morgen einigen unter uns oder einigen, die die Predigt später hören, sagen möchte, es sind oft Schuldgefühle. Bei einigen Menschen sind das Schuldgefühle, die sie von Gott weghalten. Also so die Haltung, ich bin mies. Es stimmt insofern, als dass du aus der Welt rausgekommen bist. Es stimmt insofern, dass du nicht so heilig warst, dass du Gott in eigener Kraft begegnen konntest. Du brauchtest Christus, du brauchtest Vergebung deiner Schuld, du konntest nicht aus deiner Gerechtigkeit her Gott beeindrucken, du brauchtest Hilfe. Aber eigentlich stimmt es überhaupt nicht. Weil als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er nicht gesagt, Mann, bist du mies? Was hat er gesagt? Du bist gut. Und er sah an, dass es gut war, genau. Und Gott sagt dir das heute Morgen auch, du bist gut. Negative Sachen passieren. Hunde hauen ab und lecken Schafen den Hintern ab. Live erlebt. War die Grace da dran schuld? Nein. Sie hat alles richtig gemacht. Sie hat mir genau beschrieben, wo sie ihn losgeleitet hat. Und genauso mache ich das auch. Was auch immer in dem Kopf dieses kleinen süßen Tieres vorgegangen ist heute Morgen. Es war nicht Grace ihre Schuld und sie braucht keine Schuldgefühle haben. Amen, du bist frei. Wer pflegt Schuldgefühle? Wir manchmal und der Teufel hilft uns dabei. Wenn wir so in dieser Verdammnishaltung bleiben und denken, ich krieg's nicht gebacken. Wir denken über Negatives viel nach und wir sehen uns als Wurzeln allen Übels. Dann bist du nicht dabei, Gottes Gedanken über dich zu denken, sondern Gott steht neben dir und sagt, hier, reiß das mal weg, ist gar nicht wahr. Die Iris ist gar nicht größer als der Bernd. Die Wahrheit ist, Gott liebt dich und Gott ist für dich. Und Gott möchte die von uns, die das betrifft, heute Morgen aus seinem Zustand von Überverantwortlichkeit und Verdammnis freisetzen. Denn Jesus macht dich völlig frei. Und wenn du was anderes glaubst, dann ist das eine Lüge. Und selbst wenn du schuld bist an irgendetwas, Vergebung heißt Begnadigung. Vergebung heißt, die Liste deiner Vergehen ist abgewaschen von der Tafel. Da steht nichts mehr. Wenn du es Gott gebracht hast, ist es weg. Und er hat den Schuldbrief, der gegen dich gerichtet war, vernichtet. Wenn wir so von Mose lesen und hören und vielleicht in unserer eigenen Sehnsucht drinstecken, oh, von Angesicht zu Angesicht, Herr, mit dir, das möchte ich und das möchte ich beständig. Dann kommen dir vielleicht andere Gedanken, mit denen du dich disqualifizierst oder Gedankenangebote, so von einer Seite, die dich disqualifizieren. Aber lass uns doch noch einen Punkt über Mose ansprechen, der auch weiß. Mose war ein Mörder. Muss ich jetzt nicht melden, aber wenn ich fragen würde, hast du schon mal einen Menschen umgebracht, vermute ich, dass die Mehrheit von euch das nicht hat. Das nicht lächerlich machen. Natürlich gibt es Menschen, die das erlebt haben und ja, so eine Lebensschuld haben. Wenn es möglich ist, dass einer, der gestern Mörder war, morgen Gott so tief begegnet, unter einem alten Bund, der laut Bibel schlechter war, als der, in dem wir heute leben dürfen, durch Jesus. Wie viel mehr dann du? Hast du was Schlimmeres gemacht als Mose? Ich glaube nicht. Ich denke, das ist das Schlimmste, die Steigerung an Gewalt und Übergriff, das man tun kann. Es ist ein Extrem. Und wenn du dir das vorstellst, wie viel Mut darfst du haben, nahe zu Gott kommen zu dürfen. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil er so toll ist, dass er sagt, ich vergebe dir alles und ich nehme dich an. Ich bin voller Liebe dir zugeneigt. Der zweite Punkt, warum Menschen so ein bisschen Abstand halten zu Gott, ist geistlicher Ehebruch. Was meine ich damit? Die Bibel vergleicht ja an einigen Stellen das Leben mit Gott mit der Ehe, mit der Familie, mit der Ehebeziehung. Und ich habe gelernt in meinem Leben, durch meine persönliche Erfahrung und durch Erfahrung mit Menschen, die wir begleiten durften, es gibt wirkliche Nähe, echte Vertrautheit und tiefe Intimität nur dann, wenn wir das mit einer einzigen Person in unserem Leben haben, in der Ehe, so wie Gott sie sich gedacht hat. Sobald wir versuchen, das zu teilen, sobald es da jemand anders gibt, ist es nicht mehr so da. Es ist zerstört. Es ist nicht mehr diese Nähe da. Und ich glaube, es gibt einen Zustand in der Ehe, in der Einheit zwischen Mann und Frau, so wie Gott sich das eigentlich vorstellt, der ein Stück Himmel auf Erden bedeutet. Und einen anderen Menschen zu erkennen, so eins zu sein mit ihm, in jeder Hinsicht, in jeder Weise, so tief zu verstehen, verstanden zu werden, so tief miteinander verbunden zu sein, auf so besondere Weise in der Ehe, das gelingt nur, wenn man die anderen Männer und anderen Frauen aus dem Leben ausklammert, wenn man Grenzen einhält und wenn man diese Beziehung mehr schützt als alle anderen Beziehungen, Freundschaften oder was man sonst so hat. Und wenn du verheiratet bist, hast du 50% in deiner Hand, deinen Beitrag dazu zu leisten. Die anderen 50% kannst du nicht beeinflussen, aber deinen Beitrag kannst du dazu leisten. Und dieses Bild von Intimität, dieses Bild von Ausschließlichkeit, das gilt auch für Gott. Du kannst Gott nicht teilen mit irgendetwas anderem, das dir gleich wichtig ist. Du kannst nicht meinen, dass du etwas auf deinen Herzensthron setzen kannst, was du anbetest, und dann erwarten, dass du intim werden kannst mit Gott. Das funktioniert nicht. Versteht ihr? Entweder oder. Du kannst keine Affäre haben, geistlich gesehen. Also ehetechnisch natürlich auch nicht. Ja, das ist, denke ich, jedem klar, der die Bibel kennt. Und Jesus hat ja so ein paar Sachen gesagt und die Tage war es wieder so weit. Lukas 14 war dran, Teil meines Bibelleseplans. Und da heißt es ab Vers 25 in Lukas 14, es zog aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Vers 33, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das ist ein hoher Anspruch. Kurze Aufklärung zu dem Wort hassen. Das heißt nicht hassen, das heißt, man kann es auch übersetzen mit weniger lieben. Das heißt, es gibt da einen Abstand. Und wenn du Jesu Jünger sein möchtest, wenn du dich wirklich an Gott hängen möchtest, wenn du Freund Gottes, Freundin Gottes sein möchtest, dann gibt es keine andere Beziehung, die dazu in Konkurrenz treten kann. Nicht mal die, habt ihr das aufmerksam verfolgt, zu deinem Ehepartner, die ist nämlich hier auch in der Liste mit drin. Selbst die steht da hinten nach. Sobald es in Konkurrenz tritt zu Jesus, muss klar sein, dass Jesus deine Priorität ist. Weder deine Kinder, noch dein Mann oder Frau, weder deine Eltern, noch andere Menschen. Wenn man das liest, könnte man meinen, das ist hart. Aber ich bin der Meinung, es ist überhaupt nicht hart. Es ist einfach eine logische Konsequenz von dem, ja, was möglich ist. Ich glaube, dass diese Worte von Jesus eigentlich die großzügigste Einladung in eine enge Beziehung mit der wunderbarsten Person des Universums sind, die es gibt. Und ich verrate dir eines, wenn du Jesus nachjagst, wird dein Ehepartner, werden deine Kinder und werden deine Familie davon profitieren. Mögen sie das immer so sehen oder auch nicht? Je nachdem, ja? Aber sie werden davon profitieren, dass du mit Gott lebst. Manchmal fallen da Dinge hinten runter, wenn man Gott nachfolgt. Aber das, was du bekommst, wenn du ihn hast, wenn du ihn hörst, wenn er dir sagt, wie viel dein Auto Reparatur kosten wird oder was auch immer, wenn du so mit ihm lebst, wie mit einem Freund, den du nie, der dich nie verlässt, es ist einfach, es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts auf dieser Welt, was kostbarer, schöner, herrlicher, wunderbarer sein könnte als das. Eine tiefe, innige Beziehung zu Gott zu haben. Und heute Morgen ist auch Zeit, gleich, wenn wir reagieren, mit Entscheidung und Gebet. Wenn du eine Affäre hast, wenn es etwas gibt, was in Konkurrenz ist zu Gott, manchmal drückt sich das ja ganz praktisch aus. Dann gibt's Termine, die hauen dir so in den Sonntag rein oder die hauen dir in den Zelttermin rein oder da musst du Entscheidungen treffen. Und wenn deine Prioritäten klar sortiert sind, fallen die Entscheidungen ganz schnell. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn sowieso klar ist, dass Jesus deine Nummer eins ist. Also bei mir war das so, als wir dienstagsabends uns noch getroffen haben, plötzlich war alles dienstagsabends, was mich interessiert hat. Alles. Und ich war eisern, das Nachtreffen von unserem Skiausflug, wo ich so gerne dabei gewesen wäre, oder alles war dienstags. Und da habe ich gesagt, nein, dienstagsabends hatten wir damals unseren Gottesdienst, der hat Priorität. Noch ein paar Punkte, die mache ich ganz kurz. Was hält uns noch auf Distanz zu Gott? Scham und Selbstverdammnis. Ist so ein bisschen verwandt mit dem ersten Punkt der Schuldgefühle, aber Scham hat auch was mit sozialer Angst zu tun. Dass wir Angst haben, abgelehnt zu werden, auch von Menschen, Angst haben, nicht dazu zu gehören und uns ein Stück weit auch verstecken. Vor ein paar Monaten habe ich euch den Satz gesagt, den ich gelesen habe und der mich begeistert hat. Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist kein Museum für Heilige, sondern ein Lazarett für Kranke. Die Gemeinde ist kein Museum für Heilige, sondern ein Lazarett für Kranke. Und wir brauchen alle den Arzt. Wir brauchen alle Jesus. Ja, und wenn wir das noch nicht gemerkt haben, Herr, lass Gnade regnen zur Buße und zur Erkenntnis. Was gibt's noch, was Menschen auf Distanz zu Gott hält? Ärger über Gnade. Oder wir können es auch das ältere Brudersyndrom nennen. Ich habe die Tage den zweiten Versuch gestartet, also das lag jetzt an mir, Matthias' Predigt zu hören von letztem Jahr. Die Party, die nie zu Ende geht. Coole Predigt, ich bin wieder nur bis zur Hälfte gekommen, ich freue mich schon jetzt auf den Rest. Und er hat es so, er hat ja auch über den älteren Bruder gesprochen, der einen Hals hatte. Der Kleine, der das ganze Erbe durchgebracht hat, der kommt nach Hause. Was macht der Vater? Er hält ihm keine Moralpredigt, er heißt ihn willkommen und er feiert eine Party. Was ist das denn? Oder denkt an Jona, ist eigentlich genau dasselbe. Jona, der keinen Bock hatte, nach Ninive zu gehen. Warum? Nicht, weil er Angst hatte vor den Assyrern, die für ihre Gewalttätigkeit bekannt waren, sondern weil er keine Lust darauf hatte, dass sie gerettet werden. Weil er wusste, dass Gott gut ist und wieder nachgibt und denen doch Rettung anbietet, obwohl die so viel Böses gemacht haben. Und das wollte er gar nicht. Er wollte nicht, dass es denen gut geht. Ärger über Gnade. Als der Hans-Peter letzte Woche hier war, haben wir mittags uns unterhalten und er hat uns erzählt von einem Mann, den sie als Gastsprecher neulich hatten. Der heißt Isaiah Reed. Irre Lebensgeschichte, christliches Elternhaus, Zuhälter und Drogendealer geworden, ganz groß war er da drin in Hawaii, viele Menschenleben zerstört, Menschen ermordet und umgebracht und hat sich dann irgendwann, weiß ich nicht, mit paar 30, 40 hat er sich bekehrt. War angeschossen, war eigentlich tot. Gott hat ihn zum Leben wiederkommen lassen mit Kugeln im Kopf. Dann ist er noch 3 Jahre, hat er noch weiter... Bitte? Genau, der ist schon obduziert worden, die haben den schon aufgeschnitten, dann wurde er wieder lebendig. Also krasse Geschichte. Und er dient heute Gott. Und dann habe ich mir das auf YouTube angeguckt und ein bisschen hatte ich schon einen Hals. Ganz ehrlich, es hat mich ein Stück geärgert, weil ich dachte... Der sitzt da so, der grinst und er hat so viel kaputt gemacht und jetzt ist er einfach gerettet. Und ich musste mein älteres Schwestersyndrom wieder mal zur Seite legen. Du hast da damit keine Probleme, aber kannst ja mal für mich beten, wenn du daran denkst, dass das nicht wieder vorkommt. Hey, das kann uns auf Distanz zu Gott halten. Angst vor Unterdrückung. Manche Frauen haben davor Angst. Wenn sie dann hören, oh, Unterordnung in der Ehe, du Liebezeit, und da habe ich ja nun gar keinen Bock drauf. Oder meine beste Schulfreundin damals, die sagte, weißt du, Iris, wir haben tiefe Gespräche geführt über Gott, nachts auf der Klassenfahrt, so bis, weiß ich nicht, in die Puppen. Und dann habe ich gesagt, Iris, mit dem Bekehren, das ist nichts für mich. Dann muss ich ja so werden wie du, und so heilig kann ich nicht sein. Das war so ihr Distanzgrund. Und manche Frau hat Angst davor, was Gott ihr für eine Rolle zugedacht hat. Aber du musst keine Angst haben. Aus Zeitgründen gehen wir da jetzt mal ganz flott durch. 1. Samuel 25 ist die Geschichte von Nabal und Abigail. Da war ein Kotzbrocken und eine Ehefrau. Der Kotzbrocken war König David und seinen Männern was schuldig, hatte da aber keine Lust drauf. König David wollte ihn umbringen. Und die Frau, die Ehefrau, widersetzt sich der Anordnung des kotzbrocken Ehemannes, geht David entgegen mit Rosinenkuchen und Feigen und hast du nicht gesehen und sagt, lieber David, tut mir herzlich leid, dass mein Mann da jetzt so unfair und ungerecht ist. Hier hast du was, verschon uns. Und David lobt sie und ehrt sie. Am Ende bringt Gott den Mann um, also das möchte ich jetzt nicht, also das ist jetzt nicht der Wunsch, der damit einhergeht. Was ich aber sagen will, ist, dass Gott sich zu denen stellt, die ihn mehr fürchten als Menschen. Vor allen Dingen Menschen, die gegen Gott handeln, so wie der Nabal das damals getan hat. Und das ist eine Geschichte, die kann man auch mal, ja, da kann man mal drüber meditieren und drüber nachdenken, wie Gottes Herz wirklich ist, auch für die Frauen. Was gibt's noch für Gründe für Distanz? Angst vor Ablehnung? Wenn wir diesen Satz jetzt vervollständigen, wie ist Gott? Kann ich mit einem schlechten Zeugnis zu Gott nach Hause kommen? Versteht ihr? Wenn es Zeugnisse gibt in der Schule und die Leute, die halt nicht so gut abgeschnitten haben, gehen die mit Angst nach Hause? Oder wissen sie, Mama und Papa haben mich trotzdem lieb, auch wenn ich 3 Fünfen habe und sitzen bleibe? Wie ist das? Ich sag dir heute Morgen, du kannst mit einem schlechten Zeugnis bei Gott nach Hause kommen und du wirst keine Prügel kriegen. Amen? Amen. Fürchte dich nicht vor ihm. Nicht in dieser Weise. Der Römerbrief sagt uns in Römer 8, 32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? So. Kürzt das ein bisschen ab. Dritter und letzter Punkt, wie sieht Gott die Sache? Gott ist voller Liebe für dich. Und Gott versucht, dich zu erreichen. Er verdammt dich nicht. Er hat dir Zeit der Gnade geschenkt. Es gibt 2 große Gerichtstage. Vor 2000 Jahren gab es einen, da wurde Christus verurteilt am Kreuz. Da wurde Gericht gehalten über die Sünde der Menschheit. Und Jesus ist stellvertretend für jeden von uns gestorben. Und es gibt ein Gericht in der Zukunft, das kommen wird, wo du und ich, wo wir alle vor Gott stehen werden und uns rechtfertigen müssen für unser Leben, ob wir das Gnadenangebot angenommen oder abgelehnt haben. Im Himmel gibt's nur Freiwillige. Ich war gestern auf einer Beerdigung von einer älteren Verwandten von mir und die Mama fragte mich, wie fandst du es denn, dass der Pfarrer das gemacht hat? Das ist eine ganz schwierige Frage. Und er hat viele Bibelstellen vorgelesen, das war wunderbar. Aber was mich immer zerreißt, wenn es so kommt, wie es da kam, ist, dass das Gefühl entsteht einer falschen Sicherheit. Wir kommen ja alle in den Himmel. Und das ist manchmal geht's mir so, dass ich auf dem Friedhof laut schreien könnte. Ich mach's nicht, aber es fühlt sich für mich so an, weil ich denke, Leute, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Und sie ist eigentlich so einfach. Das Angebot ist da. Ihn hat so viel gekostet und dich kostet es eine Entscheidung, dich ihm anzuvertrauen. Und ja, das ist eine große Lüge, mit der wir zu kämpfen haben in unserem Land, ne? Dass es einen Automatismus gibt, der leider nicht der Wahrheit entspricht. Und ein Buch der Bibel, was mich auch manchmal ärgert und herausfordert und wo ich auch noch nicht durch mit bin, aber was etwas uns zeigt, wie Gott fühlt, ist das Buch des Propheten Hosea. Kann man jetzt auch nicht lesen. Hosea, dem hat Gott gesagt, heirate eine Nutte. Ich sag's mal so platt. Heirate eine Prostituierte. Tolle Geschichte, haben wir in der Seelsorge auch schon gehabt. Aber die Frau, die aus Verzweiflung das getan hat, und der Mann, der war nicht glücklich damit. Es war ein schrecklicher, es waren ungläubige Leute, die zu uns in die Manchmal kommen Ungläubige zu uns in die Eheseelsorge. Ist eine coole Geschichte. Hatten wir lange nicht mehr. Könnten wir wieder kommen, ne? So, da stecken ja viele Chancen drin, dass sie Gott begegnen. Und wenn du Ehebruch erfahren hast oder Menschen begleitet hast, die da durchgehen mussten, dann ahnst du vielleicht, welcher Schmerz und welche Qual und durch was dieser Mann durchging. Und was Gott ja Israel sagen wollte, ist, so geht's mir mit euch. Ihr habt ständig Affären, ihr seid mir untreu. Ich bin euch der treueste Ehemann, ich stehe hier, ich habe alles, ich versorge euch. Aber ihr rennt zu euren Liebhabern weg. Und Gottes Schrei ist nach einer innigen und intimen Beziehung zu dir und zu mir. Ja, ich hoffe, das ist jetzt auch in der verkürzten Form so ein Stück weit rübergekommen. Aber was ich nicht versäumen möchte, ist, jetzt habe ich einen falschen Adapter. Oh, das ist klasse, vielen Dank. Ich habe euch ein Zeugnis mitgebracht, das dauert 4 Minuten. Und dann beten wir noch. Ist das okay? Kriegen wir das hin? Und dann den Vorhang lüfte ich auch noch, Gisela. Du erinnerst mich dran, wenn ich es vergesse. Abgemacht? Ja. Dankeschön. Jesus spielt Basketball. Wer kennt denn das Zeugnis? Außer der Susan wahrscheinlich. Jesus plays Basketball? No? Okay. Das ist wieder auf Englisch, wie neulich, aus der Bethel Church. Sina, bist du bereit? Beamer leuchtet. Und ich versuche euch das simultan zu übersetzen. Wenn das nicht funktioniert, drücke ich kurz die Pause-Taste. Und dann, ja. So, ihr habt keinen Ton, ne? Und ich auch nicht. Ich habe dieses Audiokabel da reingesteckt, Silvia. Wenn ich ziehe es wieder raus und übersetze es einfach durch mein Mikro, dann hört ihr nicht das Englische, sondern nur mich. Aber ihr seht ihn, das ist schon mal gut. Die habe ich an. Ah, das war zu leise. Okay, gut, ich spule zurück. Super. Mein zweitältester Bruder Cole. Ich habe viel Zeit mit ihm verbracht und er hat mir vieles beigebracht. Er war ein Ringkämpfer und als ich klein war, hat er mir so Sachen beigebracht, so Griffe und sowas. Und er wurde krank mit einer Autoimmunkrankheit, als ich 7 war. Und ich wusste nicht, was das war. Und ich versuchte, ein guter Bruder zu sein, aber es war schwer für mich, weil ich nicht wirklich wusste, durch was er da durchgeht. Und als er gestorben war, hatte ich das Gefühl, es ist meine Schuld gewesen, dass er starb. Und ich habe gedacht, meiner Familie wird es besser gehen, wenn es mich nicht mehr gibt. Und als alle weg waren, war ich innerlich ganz aufgewühlt. Und ich bin ins Schlafzimmer meiner Eltern gegangen. Und mein Vater war von einer Missionsreise zurückgekehrt und hatte eine Machete aus Guatemala mitgebracht. Und ich hatte richtige Selbstmordgedanken wegen dieser Schuldgefühle, wegen dem Tod meines Bruders. Und dann kam plötzlich meine Schwester rein und hat mich gesehen. Und sie hat kapiert, was da vorging, dass ich solche Gedanken hatte und hat mich aufgehalten. Und dann in der letzten Stunde eines Tages, ganz spät abends, wir hatten Bibelstunde mit einer Frau. Und sie sagte, wir können jetzt einfach freie Zeit mit Gott haben. Und ich habe die Augen geschlossen und habe angefangen plötzlich zu weinen. Als meine Augen geschlossen waren, habe ich Jesus gesehen, wie er vor mir stand. Ich war verwirrt. Und ich sah, alle meine Freunde waren um mich rum. Und dann hat Jesus mich zu so einer Hütte geführt. Und das war in einem Weizenfeld und wir gingen da rein. Und Jesus hat mir gesagt, dass es Dinge geben wird, die unsere Familie erreichen wird. Und alle meine Freunde waren schon weg aus der Klasse zu der Zeit. Nur mein Papa und meine Schwester kamen, um mich abzuholen. Und dann sind wir die Treppen runter und ins Auto. Und ich habe immer noch geweint und geweint. Das ist die nächste Begegnung, die ich hatte mit Gott. Ich schloss meine Augen, ich sah Jesus wieder vor mir, wie das letzte Mal. Und dann habe ich vor mir ein Basketballfeld gesehen. Und Jesus lief da rum und hat Basketball gespielt. Und er hat angefangen, den Ball zu werfen. Und dann kam mein Bruder Cole um die Ecke und hat mitgespielt. Und dann haben alle gespielt und Cole hat zu mir gesagt, hey, ich will dir was zeigen. Und mein Bruder sagte, kannst du dich an diese Sachen erinnern? Und wir sind zu der Hütte gegangen, er hat mich dahin geführt. Cole hat mich umarmt. Da waren Pokale, die er mir gezeigt hat. Und das war genau, was ich gebraucht habe. Im Pokal stand Familie drauf. Bis zu dieser Begegnung hatte ich wirklich Probleme mit Selbsthass und dachte, es ist meine Schuld, dass er gestorben war. Aber danach war ich völlig freigesetzt von diesen Gedanken. Frage, wie hat Jesus Basketball gespielt? Er war ziemlich gut. Er hat nicht oft daneben getroffen. Was hat er denn angehabt? Hat er Shorts angehabt oder was? Das ist schwer. Ich weiß nicht mehr so, ob das kurze Hosen waren. Ich habe seine Schuhe nicht gesehen. Kann mich nicht erinnern, was sein Shirt, wie sein T-Shirt aussah. Alles, was er weiß, ist Liebe. Wenn du in seine Augen geschaut hast, du hast einfach nur Liebe gespürt um dich herum. Lass uns doch aufstehen, vor Gott. Herr, wir danken dir, dass du uns trotzdem unsere Erkenntnis hier auf der Erde immer Stückwerk bleiben wird, dass du uns mehr und mehr zeigst, wie gut du wirklich bist. Und Vater, ich bete, dass du jedem heute Morgen begegnest, der einen Distanzhalter hat, einen, den ich aufgelistet habe oder einen, der gar nicht auf meiner Liste war. Und Vater Gott, ich bete in dem Namen Jesus, dass du jeden jetzt abholst, wo er steht und dass du jeden bei der Hand nimmst, der heute Morgen eine Entscheidung treffen möchte, diese Distanz zu überwinden. Und ich möchte euch einladen und möchte auch den Vorhang lüften. Gisela, magst du mir helfen? Guck mal, wenn wir das auf beiden Seiten Stück für Stück absenken. Also egal, was du bis heute gesagt hast, Gott ist, Pünktchen, Pünktchen. Nimm das doch mit. Gott ist gut, auf dich zu sprechen. Okay? Lass diese Wahrheit dich beherrschen. Und egal, wer auf dem Stuhl steht oder wer sitzt oder wer steht, das, was das Wort Gottes über ihn sagt, ist die Wahrheit. Und das, was die Zeugnisse heute reflektiert haben über seine Güte, ist die Wahrheit. Und vielleicht können wir, ich weiß, es ist spät und wenn du gehen musst, dann geh ganz leise und lieb, aber wenn es geht, dann gib mir noch 5 bis 10 Minuten dazu und vielleicht könnt ihr uns noch instrumental ein bisschen unterstützen. Und ich lade jeden ein, ob du schon mal gebetet hast zu Jesus oder noch nie, ob du jetzt schon 28 Jahre gläubig bist oder 3 Tage. Ich lade dich ein, wenn du heute Morgen eine Entscheidung treffen möchtest, ich möchte ein Mensch sein, der eine innigere Gottesbeziehung hat, als ich sie bisher hatte. Ich möchte heute eine konkrete Entscheidung treffen, so einen Distanzhalter zu überwinden. Dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen. Dann würde ich dich gerne segnen und für dich beten. Also wenn dich das konkret angesprochen hat, wenn du so ein Ding hast und du möchtest es heute ablegen, dann komm nach vorne. Und auch wenn du mit Gott bisher gar nichts zu tun hattest, wenn das für dich ungewöhnlich ist, was du heute hier gehört und erlebt hast, und du möchtest gerne Gott dein Leben anvertrauen, dann lade ich dich ein, dass du kommst. Du kannst mit einem Zeugnis voller Sechsen zu Jesus kommen und er wird dich nicht verdammen, er wird dich nicht anklagen, sondern er wird dich in den Arm nehmen. Wir haben seit vielen Jahren die ISDD-Bibelschule und ich kann mich erinnern, es gab einen Jahrgang, da sind welche durchgefallen und der Bernd hat jedem einen Blumenstrauß geschickt, der durchgefallen ist in dem Jahrgang. Und das ist so, wie Gott ist. Gott schikaniert und verdammt uns nicht, sondern Gott ermutigt uns, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, naht euch zu Gott, so wird er sich zu euch nahen. Und wenn du einen Schritt zumachst auf ihn, er rennt dir 15 entgegen. So ist er und seine Güte ist wahr und sie ist erlebbar. Und ich lade euch ein, ein Gebet mit mir zu sprechen jetzt an der Stelle. Ihr, die hier vorne seid, die ihr entscheiden möchtet heute Morgen, bitte sprecht mir doch nach. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Güte, dass ich ohne Verdammnis, ohne Schuldgefühle und ohne Ängste zu dir kommen kann. Ich trete heute heraus aus dem, was mich ferngehalten hat von dir. Ich sehne mich danach. So wie Mose, dir regelmäßig tief zu begegnen, mit dir zu reden und deine Stimme zu hören. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Erfüll mich ganz neu heute Morgen. Ich lasse zurück jede Schuld, jede Last der Sünde. Ich beende heute auch jede Affäre, jede Verbindung zu anderen Dingen oder Menschen, die dir Konkurrenz gemacht haben. Ich entscheide heute, Jesus, du sollst meine Nummer eins sein. Ich will dir ganz gehören. Ich danke dir für dein Opfer und dass ich dir ganz nahe kommen darf heute Morgen. Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.